Ente.
Andreas.
Du bist ja die eine Hälfte dieses Podcasts.
Und du die andere Hälfte. Ja,
du bist also quasi ein Halb-Podcaster.
Und du bist auch ein Halb-Podcaster, aber du hast ja mehrere Podcasts. Also bist du ein ganzer, also sind wir eineinhalb Podcasts?
Ich bin mir unsicher.
Du bist dir unsicher.
Ja, aber heute geht es um Halbelfen.
Keine selben Sachen.
Die sind auf jeden Fall so Halbelf.
Die sind Halbelf. Die sind auf Halbelf, die Halbelfen?
Ja.
Hm.
Was wissen wir bisher denn über die Halbelfen in der Welt von Aran?
Boah, mittlerweile vieles. Ja, wir wissen ja, also fangen wir erstmal mit dem für mich Spektakulären an. Halbelf ist nicht Halbelf, also quasi im klassischen Sinne schon die Symbiose aus, oder beziehungsweise das Erzeugnis, wenn ein Mann und eine Elfin oder ein Elf und eine Menschen sich lieb haben, dann kommt ein Halbelf raus. Aber das funktioniert nicht nur mit Elf und Mensch, das funktioniert mit Blauelf und Mensch und das funktioniert auch mit Blauelf und Waldelf oder das funktioniert auch mit Waldelf und Ork und Schingelinge-Ding. Das heißt, die sind, was das angeht, sehr... Ne?
Scheinbar mit allem zu gehen. Hauptsache ein Elf war beteiligt.
Hauptsache, es geht immer um die Hälfte, um halb.
Ja.
Wobei auch da, Freunde, ne, wir müssen uns nicht betuppen, wir wissen auch, dass es Halbelfen gibt, die immer Viertel von anderen Rassen drin haben. Ne? Der letzte Band, der war ja...
Stimmt.
Der war wild.
Ja.
Der war wild. Da hat man dann gesehen, da sind Elemente von einem Ork mit drin und auch ein bisschen von einem Zwerg und so ein etwas elementar-Genasi-mäßiges, wo man dann schon merkte, so, ich kann gar nicht herausdefinieren, was alles in dem steckt.
Ja.
Ja.
Ja, das wissen wir über Halbelfen. Außerdem wissen wir, dass sie die Verstoßenen sind in der Welt.
Richtig.
Die unreine Rasse so ein bisschen.
Ja, sehr gerne wird sie versklavt und verachtet.
Ja, genau. Müssen irgendwie, was hatten wir, in Schlachthäusern arbeiten, in irgendwelchen Slums leben, genießen nicht gerade viel Aufmerksamkeit. Und wir hatten eine Story, dass die Halbelf natürlich auch einen Auserwählten hatten, der es dann geschafft hat, ihnen quasi eine Stadt zu gründen, ein wenig sesshafter zu machen, ein bisschen anderes Bild abzugeben.
Genau.
Was dann ja auch darin gipfelte, dass wir einen Band hatten, wo die angefangen haben zu handeln. Also sie haben mehrere Städte gegründet und hatten dann diese Handelsstadt,
ja.
Wo sie sich aber schwer getan haben, als Halbelfen mit Menschen zum Beispiel zu handeln.
Absolut. Ne? Die sind ja jetzt mittlerweile aufgrund der Tatsache, dass sie jetzt auch ein gewisses Maß an Freiheit sich erkämpft haben, auch ein sehr stolzes Volk.
Ja.
Ich versuche gerade auf die Kette zu kriegen, was wir letzte Mal bei den Halbelfen gesehen haben. Die haben, das war doch...
Das Urteil der Grube, oder?
Ja, genau.
Ja, das war das. Das war die Stadt, die sich geweigert hat, den Handel einzugehen. Und wo dann von außen Lazar die Stadt überfallen sollte. Und das Volk ist am Ende aus der Stadt quasi ausgewandert, weggeströmt.
Ja.
Auf der Suche nach neuen Ufern.
Wir haben nie erfahren, was mit den Sache ist. Ne? Wir hatten gehofft, glaube ich, in den folgenden Bändern dann mehr zu erfahren, weil es
genau.
Ein bisschen angekündigt wurde, aber da kam nie was.
Bisher kam da nicht so viel. Gucken wir mal, wie es heute ist.
Ja.
Denn wir haben den Halbelfenband Nummer 19 dabei. Also Elfen Nummer 19, es geht um Halbelfen.
Mhm.
Der Eremit von Ouran, so würde ich das, glaube ich, Ouran.
Oh, ich würde tatsächlich ganz frech einfach Ouran sagen.
Ja, das wird ja angereichert. Naja, ist ein anderes Thema.
Die haben ja auch, Ouran hat ja auch eine Halbwertszeit. Weil, Halbelfen.
Uiui.
Es tut mir leid.
Das wird eine ganz besondere Folge. Ich habe jetzt schon Bock.
Ja, fangen wir an.
Alles fängt an mit Claris, so würde ich das jetzt mal aussprechen. Ich bin mir sicher, es wird anders ausgesprochen. Mache ich trotzdem. Claris.
Mhm.
Wir sehen eine alte Menschenfrau, die am Strand sitzt und Fischernetze entweder neue zusammenbaut oder flickt. Ich glaube, viel später erfahren wir, dass sie die flickt.
Mhm.
Nehmen wir schon mal vorweg. Mit dem Spoiler müsst ihr leben.
Ja.
Und wir haben so ein bisschen inneren Monolog von ihr, worin sie uns klar macht, dass es eigentlich nur eine Geschichte gibt, die ihr Leben so richtig geprägt hat. Und die Geschichte möchte sie uns jetzt gerne erzählen.
Ah, Rückblende.
Nochmal wichtig zu sehen, wir sehen auf der zweiten Seite, das ist so ein großes Bild über die komplette Seite, da sehen wir, dass sie scheinbar in einem Dorf lebt, das auf einer sehr kleinen Insel gebaut ist,
mhm.
In den Hang eines Felsen, der sich so auf der Insel nach oben streckt. Also eigentlich wird uns klar gemacht, es gibt nur unten den kleinen Strand mit ein paar Booten und drumherum nur Wasser und oben auf dem Felsen ist so ein bisschen Vegetation.
Ja.
Und das wird jetzt auch wichtig, denn genau auf diesem Felsen und genau in dieser Heimat hat sie auch schon als Kind gelebt. Wir gehen 73 Jahre zurück in die Vergangenheit mit 13 Jahren. Also wir wissen schon mal, die ist so 86, als wir die da kennenlernen. Und mit 13 Jahren sehen wir, wie sie einer Tätigkeit nachgeht, mit indem sie, wie wir danach erfahren, quasi das ihr Leben und das Leben ihrer Schwester sichert.
Mhm.
Und zwar um diese Insel herum im Wasser leben riesige Muscheln,
ja.
Also wirklich riesige Muscheln, in denen es natürlich Perlen gibt. Und die Muscheln haben aber die Eigenschaft, dass die nur 2-3 Mal, ich glaube, am Tag aufgehen und dann sind die auch nur ein paar Sekunden offen. Und wenn du es nicht schaffst, in der Zeit reinzuschwimmen, die Perle anzuheben, mit einem Messer loszuschneiden und wieder rauszuschwimmen, bist du quasi in dieser Muschel über 8 Stunden gefangen und wirst ertrinken.
Das macht Sinn.
Ja, es wird dann auch erklärt, dass die Leichen dann irgendwie oben ankommen und eigentlich überlebt das keiner. Daher werden diese Perlen aber sehr, sehr wertvoll gehandelt. Und wenn man eine so eine Perle rausholt aus dem Wasser und nach oben bringt, dann kann man davon schon mehrere Monate leben.
Ja, gibt dann im Schnitt so 100 Silber und die werden natürlich teuer weiter verhandelt bei diversen Ilianern und etc. pp.
Genau. Die Kunst dabei ist, im richtigen Moment so eine Perle hochzuholen. Die darf nicht zu weich sein. Wenn sie zu weich ist, geht sie zu schnell kaputt. Sie darf aber auch nicht zu hart sein, sonst kann man sie nicht mehr richtig verarbeiten, weil man daraus halt Figuren schnitzt oder Ketten macht. Man muss also genau den richtigen Moment abpassen. Und mit 13 war sie wohl eine hervorragende Taucherin und wir dürfen auch beobachten, wie sie eine dieser Perlen aus dem Wasser holt und unter Jubel der anderen Jugendlichen quasi nach Hause schleppt, um sie dafür bereit zu machen, sie zu verkaufen.
So sieht's aus.
Als sie zu Hause ankommt, wo sie wohl mit ihrer blinden Schwester lebt, wartet aber schon Besuch auf sie. Zwei Weißelfen sind da, ein Mann und eine Frau. Und die Weißelfen machen ziemlich schnell klar, dass sie doch sehr viel, sie wissen, wie sie heißt. Sie wissen, wie die Schwester heißt. Sie scheinen sich auch mit der Schwester schon unterhalten zu haben. Und sie fragen nach einer Freundin von der Kleinen. Die Freundin heißt Neval. Hieß die Neval?
Ich glaube, ja. Ja, Navel.
Navel, so war der Name.
Mhm.
Genau, sie suchen Navel. Warum, weshalb, wissen wir auch nicht so genau. Und die Kleine sagt, hey, Navel hat uns zwar großgezogen, meine Schwester und mich, nachdem unsere Eltern verstorben waren. Sie hat uns aber irgendwann hier zurückgelassen und ist selber in ihre eigene Heimat wieder ausgewandert.
Mhm.
Und da sollte sie jetzt eigentlich auch sein. Und die beiden Weißelfen machen ihr klar, dass sie sie reichlich belohnen werden, wenn sie die beiden begleitet und sie zu Navel führt.
Genau, denn der Weg dorthin ist schwer, beschwerlich, mit sehr vielen Kliffen bestückt. Entsprechend bräuchte man schon jemanden Erfahrenes, der auch wirklich einen sicheren Weg kennt. Da steckt das Risiko.
Genau, also man muss übers Wasser, das sollte man dazu sagen.
Genau.
Also es ist nicht auf derselben Insel, sie lebt auf einer anderen Insel und der Weg dazwischen kann nur mit einem Schiff befahren werden. Und dieser Schiffsweg muss sehr exakt befahren werden, sonst landet man auf einem Riff oder auf einem Strand. Und die Kleine hat von ihrem Vater alles gelernt, was man wissen muss über die Schiffsfahrt. So ist das mit 13.
Genau.
Und bietet sich dann an und sagt, okay, für das, was ihr mir bietet, und zwar locken sie sie mit so einer Kette aus Perlen, die sie sich selber gar nicht eigentlich leisten kann, dafür führe ich euch zu meiner Ziehmutter, möchte man fast sagen.
So sieht's aus.
Auf dem Weg dahin wird aber klar, das letzte Mal, als sie da war, sie Navel schon gar nicht mehr vorgefunden hat. Was aber gar nicht so ungewöhnlich ist, denn, also zum einen lebt sie auf einer Insel, die ist allgemein sehr verlassen.
Mhm.
Und es scheint auch nicht so ungewöhnlich zu sein, dass sie mal mehrere Tage weg ist. Deswegen ist sie sich sicher, ja, die wird da irgendwo in ihrer Heimat sein, ob die jetzt aber zu Hause ist oder nicht. Das will niemand garantieren.
Ja, als Eremitin ist man ja einsames Leben gewohnt und dann noch auf Achse zu sein, ist schwierig, sie dann entsprechend antreffen zu können.
Genau. Navel scheint auch unbedingt in dieser Heimat leben zu wollen. Es werden so ein paar Szenen gezeigt, wie sie immer wieder aufgefordert wird, auch zurückzukommen zu den Kindern, aber das lehnt sie ab, das möchte sie nicht. Wir sehen dann noch, mit welchem Geschick sie das Boot lenkt. Und die drei kommen sicher auf der Insel, auf diesem verlassenen Stück Brocken an. Also was anderes ist es nicht. Das ist noch karger als die Insel, von der man kommt, auf der Navel leben soll. Navel ist nicht zu Hause. Es fällt aber sofort auf, dass Möwen sehr unruhig um diesen Felsbrocken fliegen.
Mhm.
Und als sie dann zur Quelle der Unruhe kommen, sehen sie auch, dass scheinbar die paar Bewohner, die es überhaupt gab, ich weiß nicht, es ist eine Handvoll, vielleicht 10 Leute oder so, dass die alle niedergestreckt oben liegen. Nur Navel. Navel ist nicht dabei. Was sie aber finden, ist ein, ich glaube, es war von einem Gürtel.
Ein Drachenkopf, eine Manschette.
Ja, genau, eine Manschette mit so einem Drachenkopf drauf. Den können sie sofort ein paar Söldnern aus Boranien zuordnen. Und sagen, ah ja, die müssen das gewesen sein. Die waren scheinbar hier, die haben ein Interesse daran. Wahrscheinlich haben sie Navel mitgenommen. Ach übrigens, sie haben keine Zeit, dich nach Hause zu bringen. Du musst jetzt mitkommen. Und damit beginnt quasi die Abenteuerreise der drei. Sie heißt Aliatep, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja.
Seinen Namen habe ich gerade nicht mehr im Kopf, aber da kommen wir gleich bestimmt nochmal wieder drauf.
Ja.
Genau. Unterwegs dann auf der Suche nach diesen Söldnern fragt sie dann die beiden Weißelfen eigentlich auch. Hey, warum sucht ihr eigentlich die alte Frau, die Navel? Und es kommt so ein bisschen raus, dass es eine Prophezeiung gab, dass Navel irgendwie den Lauf der Geschichte beeinflussen soll.
Mhm.
Und das wollen sie ganz gerne miterleben, anschieben. Auf jeden Fall müssen sie deswegen Navel suchen.
Mhm.
Genau. Mehr erfahren wir auch gar nicht. Dann wechselt die komplette Handlung. Und wir sehen eine wunderschöne Stadt, Trevel. Eine Hafenstadt. Man würde wahrscheinlich von außen sagen, eine Menschenstadt, erstmal so, wie es aussieht. Wir sehen so Handelsgebäude, erinnert so ein bisschen an Hamburg, an die Hafenstadt, finde ich.
Ja, genau. Also merkt man schon so sehr handelskultiviert, ne?
Genau.
Ja, tatsächlich.
Und wir wechseln in einen Kontor, in ein Handelskontor und sehen, wie ein Mensch mit einem Halbelfen verhandelt. Und der Mensch setzt den Halbelfen ganz schön unter Druck und sagt, hey, hör mal zu, wir warten hier jetzt schon mehrere Tage. Du hast mir versprochen, ich kriege mein Gold für das, was wir getan haben. Und der Halbelf redet sich raus, dass die Schwester noch ein bisschen braucht. Man weiß ja nie, wieso die Seewege sind. Er soll sich nicht so anstellen, er wird sein Gold schon bekommen. Und es gibt nochmal so einen kleinen Konflikt, weil es scheinbar eine Passagierin gab, die nicht angekündigt wurde bei dem Job. Es soll also noch einen kleinen Bonus geben für diese für den älteren Herrn, der ganz gerne sein Geld hätte, dafür, dass es unerwartete Bedingungen gab.
Mm.
Die beiden gehen auseinander, aber keine Seite ist so richtig zufrieden. Bei dem Halbelf stellen wir fest, der fühlt sich unter Druck gesetzt und der andere wartet halt einfach auf seine Kohle.
Geld.
Wir wechseln auf ein Schiff und wir sehen Navel, die mit diesem Halbelfen, den wir gerade zusammen gesehen haben, also von dem Halbelfen scheinbar festgehalten wird. Wir wissen jetzt auch, was die Passagierin ist, die Unerwartete, und können damit auch ableiten, dass andere war scheinbar einer von den Söldnern, die diese Insel überfallen haben. Also genau die, nach denen unsere drei Helden gerade suchen.
Genau. Alle wurden abgeschlachtet, nur sie nicht.
Ja, alle wurden abgeschlachtet, nur sie nicht. Noch viel schlimmer, sie sitzt vor einem Manuskript.
Nein!
Und soll es scheinbar übersetzen. Und scheint dazu in der Lage zu sein.
Wieso?
Ja, wieso muss ich nur Übersetzungsarbeit tun? Es wird sich schon so ein bisschen kryptisch drüber unterhalten, was denn in diesem Buch steht. Und Navel warnt auch den Halbelfen so ein bisschen davor, was ihm so blüht. Und dem Halbelf ist es aber die Strafe wert. Also er sagt selber, wahrscheinlich werde ich hierfür gehängt werden, aber das ist es irgendwie wert.
Verbotenes Wissen? Interessant.
Ja. 3 Tage später kommt endlich seine Schwester an. Taino heißt sie. Und es gibt Wiedersehensfreude, obwohl die Schwester sofort erkennt, freust du dich über mich oder über das Gold, das ich mitbringe. Die beiden treffen sich mit den Söldnern. Der bekommt die vereinbarte Summe. Die Schwester weiß nichts von dem Bonus, also haben sie den Bonus auch nicht dabei und können doch nicht komplett bezahlen. Woraufhin der Söldner ein wenig ausrastet und sich fast mit dem Halbelfen prügelt. Die Schwester hält aber ihren Bruder so ein bisschen zurück und sagt, hey, das wird schon, mach dir keine Sorge. Und die Bedingung des Söldners ist, wir behalten Navelle und all ihr Zeug, also alles, was sie übersetzt hat und auch das ursprüngliche Buch, das übersetzt werden soll, behalten wir komplett bei uns, bis ihr die komplette Summe ausgelöst habt.
Ja, guck mal. Kostenloser Unterhalt für die Alte.
Ne? Genau.
Das ist aber nett.
Das lassen die beiden Halbelfen aber nicht auf sich sitzen. Und bei Nacht und Nebel brechen die ins Schiff ein, brechen ein Fenster raus auf und holen Navelle da raus mit so einem Beiboot und fliehen an die Küste. Am nächsten Morgen stellen die Söldner das fest. Sind der festen Überzeugung, weit können die nicht gekommen sein. Wir durchsuchen jetzt die Stadt.
Was macht Sinn? Die wollen ja ihr Gold.
Genau. Wir erfahren dann auch, was Navelle da übersetzt hat. Und Navelle hat eine sehr alte Geschichte übersetzt. Und ich glaube, auch das kann man relativ gut abkürzen. Ganz am Anfang, als die Menschen auf der Welt auftauchten, wie auch immer, gab es die Elfen schon. Und die Elfen und die Menschen haben sich dann getroffen. Ich glaube, jeweils 15 Elfen, 15 Menschen.
Ja.
Und haben ein Bündnis geschmiedet, ein Friedensbündnis. Und um das zu unterstreichen, so machten Königshäuser das, haben die Elfen eine Frau gestellt, die Menschen haben einen Mann gestellt. Und das gab dann ein Ehepaar, die dann auch den ersten Halbelfen geboren haben.
Der erste Halbelf von Aran.
Genau. So als Zeichen der Verbundenheit der beiden Völker. Das fand nicht alle Elfen so cool. Auch da gibt es scheinbar düstere Elfen. Wir kennen sie. Mhm. Ich interpretiere rein, dass es schwarze Elfen sind. Ich weiß es nicht. Denn es ist alles in so einen Sepia-Ton gehalten, dass wir es nicht wirklich sehen. Und die brechen das Ganze so ein bisschen auf. Die wollen sich gegen die Menschen auflehnen und die stoßen auch an, dass es Gesetze gegen das alles gibt. Also Gesetze gegen Halbelfen, dass Halbelfen verstoßen werden, dass sie als unrein gelten. Also der Ursprung all dessen, was wir kennen, sie bringen auch Halbelfen um. Nur den ersten der Halbelfen, den kann man nicht umbringen. Denn ein besonderer Zauber hält ihn für immer am Leben. Es gilt, dass er wahrscheinlich unsterblich ist. Es gibt dann noch weitere Kapitel dieser Saga, die vor allen Dingen darum handeln, dass der Halbelf angeblich, bevor er sich zurückgezogen hat, über tausende Elfen gezeugt hat. Navelle ordnet das aber eher als Legende ein, als Tatsache.
Ja.
Und das wollen wir auch so machen.
Ja, also letzten Endes die Geburtsstunde des ersten Halbelfen, dann natürlich die Tragödie, der Beginn von dem rassistischen Zorn zwischen Mensch und Elf aufgrund von Mordlust und ja. Stimmt, der erste Halbelf wird dann ja den Zwergen übergeben, ne?
Genau, genau. Und es gibt so ein bisschen, es gibt die Legende, dass er immer noch lebt und irgendwo wartet.
Wenn man unsterblich ist, dann geht das.
Genau. Und die beiden Halbelfen wissen wir jetzt auch, das ist ihre Mission, deswegen wollten sie Navelle unbedingt haben, um diese Sache zu übersetzen. Die beiden wollen den ersten Halbelfen finden und versprechen sich davon die Freiheit ihrer Rasse.
Verstehe.
Ja. Zurück zu unseren drei Helden der beiden Weißelfen und dem Menschen. Auch sie kommen in Trevel an und sehen von außen das Schiff der Söldner und sind sich sicher, hier sind wir richtig. Hier müsste Navelle zu finden sein. Wir erkennen doch das Schiff wieder, den Drachen, dieses Abzeichen, das sie gesehen haben, ist dort am Bug wieder zu finden. Also gehen sie auch dort von Bord und erkundigen sich, wie man das so macht als Abenteurergruppe in der Kneipe.
Dort, wo jede Quest beginnt, einer Taverne.
Genau, sie gehen in die Taverne, legen zwei Silberstücke auf den Tisch und sagen, hey, wir kaufen dir zwei Wein ab. Außerdem Informationen, den Wein lassen sie sich stehen, die Informationen nehmen sie mit und eigentlich kriegen sie auch gar nicht so viel, außer ja, Söldner waren hier unterwegs.
Ja.
Aber das ist wahrscheinlich eine Info, die dir jeder geben kann. In dem Moment, wo sie aber ein bisschen verzweifelt auf die Straße treten, weil sie nicht so viel weitergekommen sind, bekommen sie einen Tumult mit. Und wir gucken uns den Tumult dann auch sofort an. Und der Tumult ist, dass die beiden Halbelfen, die wir schon kennen, Narvel dabei haben und gerade gegen die Söldner kämpfen. Die Söldner scheinen sie also gefunden zu haben. Und versuchen gerade mit Waffengewalt Narvel wieder an sich zu nehmen oder das Gold aus ihnen rauszupressen, was ihnen noch fehlt.
Schön.
Clarice und die beiden Weißelfen mischen sich da natürlich sofort ein, denn sie wollen Narvel befreien. Die beiden Weißelfen machen mit den Söldnern, machen aus den kleinen Holz. Also jetzt wird es wirklich brutal. Die schlagen den. Ja, genau, die machen einen kurzen Prozess. Die schlagen die kurz und klein. Ja. Narvel und Clarice sind wieder zusammen. Die beiden Halbelfen betonen, dass sie die Hilfe nicht gebraucht hätten. Die Weißelfen betonen, dass sie den Halbelfen eigentlich gar nicht helfen wollten, sondern nur Narvel retten. Und eigentlich giften sich die beiden nur an.
Schön.
Also die beiden Völker.
Das ist die optimale Voraussetzung für die.
Ja, Sympathie. Richtig, richtig gut. Da man sich schnell bewusst wird, also da kommen dann mehr Söldner an und man wird sich schnell bewusst, okay, wir haben ungefähr dasselbe Ziel, dann haben wir wohl keine Wahl, außer zusammenzuarbeiten. Außerdem haben die Weißelfen ein Schiff dabei, was hervorragend ist, um zu entkommen für die Halbelfen. Versucht man, über die Gassen zu fliehen und unterwegs in diesen Gassen stirbt dann Narvel. Sie stirbt nicht an der Waffe, sondern einfach ihr Körper gibt auf.
Ja.
Sie ist so alt, dass die Kräfte sie verlassen, wie sie es so schön sagt. Sie können sie aber nicht zurücklassen, also nimmt der stämmige Halbelf die Leiche mit und sie fliehen weiter, springen ins Hafenbecken samt Leiche und von da aus auf das Schiff der Weißelfen.
Entkommen.
Jawohl. Und jetzt machen sie sich auf den Weg, wo angeblich der Halbelf wartet, der unsterbliche Halbelf in einer etwas weit entfernten Zwergenstadt, wo er noch heute meditieren soll, um zu beweisen, dass die Halbelfen gar nicht so verstoßen sind.
Mhm.
Das Wichtigste ist da, glaube ich, auf dieser Reise, dass Clarice zum einen dahin übergeht, Narvel zu beerdigen. Also wir haben eine Szene, wo sie quasi raus aufs Meer geschickt wird.
Genau.
Und außerdem sehen wir abends, wie die beiden Halbelfen und auch die beiden Weißelfen sich unterhalten. Und den Halbelfen ist klar, dass die Weißelfen nicht wirklich helfen wollen. Und den Weißelfen ist klar, dass die Halbelfen wissen, dass sie nicht wirklich helfen wollen, sondern dass sie eigentlich darauf aus sind, das Buch zu bekommen, die Legende auszulöschen und die Halbelfen umzubringen.
Das ist toll, die sind sich alle so ähnlich, ne?
Ja, genau, die sind sich alle komplett ähnlich und die wissen auch alle, dass sie nicht so viel füreinander übrig haben.
Schön.
Irgendwann kommen sie dann am Ziel an, auf dieser Insel, wo diese alte Stadt irgendwo sein soll. Sie werden dann erstmal von Orks überfallen, von wirklich mächtigen Orks.
Ja.
Und es gibt eine blutige Schlacht, bei der die Weißelfen und die Halbelfen gewinnen. Vor allen Dingen Clarice, ja. Hilft dabei und kann einen Ork erstechen. Natürlich können die Halbelfen und die Elfen sich nicht zugestehen, dass sie ohne die Hilfe des anderen das nicht geschafft hätten.
Ja, ja.
Sie sind auch mehrere Tage unterwegs und kommen irgendwann zu Tremor. Das ist diese Stadt, die sie gesucht haben. Und die ist wirklich verfallen. Also man sieht, dass es mal eine mächtige, große Stadt gewesen sein muss. Das Bild, das möchte ich schon mal vorwegnehmen, finde ich Hammer. Im Mondschein wird uns das gezeigt, so blau-grün getaucht.
Ja.
Sieht fantastisch aus.
Absolut.
Und sie suchen, ich glaube, es hieß der kniende Ritter oder so.
Der Reumütige.
Der Reumütige, so, ja. Der Reumütige, und sie finden dann so eine kniende Statue, die das Gesicht in der Hand hat.
In der Hand vergräbt. Das genau. Ist auch die Statue, die wir aus dem Cover kennen.
Genau, und am Fuß dieser Statue ist ein kleines Loch. Und Clarice sagt natürlich, lasst mich da runter, das ist gar kein Problem, ich packe es da locker durch. Und obwohl die Weißelfin so ihre Bedenken hat, lässt sich dazu breitschlagen, lässt sie an einem Seil herunter. Und unten gibt es so eine Höhle mit großen Statuen, mit Elfenstatue, mit einer Elfenstatue und einer Menschenstatue. Beide haben so Dinge in der Hand, die wahrscheinlich was symbolisieren sollen, was ich nicht so richtig deuten kann. Und ganz am Ende ist quasi Wasser zu sehen. Also ein See, ein unterirdischer See. Und Clarice macht das, was sie am besten kann. Sie taucht diesen See hinab, an einer anderen Stelle wieder auf und sieht einen im Schneidersitz sitzenden Elfen im Halbschatten sitzen, nähert sich ihnen und muss feststellen, dass wenn es der erste Halbelf war, er schon sehr lange verstorben ist. Seine Haut ist lederig. Er sitzt zwar noch in dieser Pose, aber Leben tut er gar nichts mehr.
Nee, da bewegt sich auch nicht.
Ja, auch die Haare sind schon fast ausgefallen und es ist sofort klar, die Augenhöhlen sind leer. Und mit dieser Erkenntnis taucht sie wieder zurück in die große Halle, klettert das Seil hinauf und berichtet draußen den Weißelfen und den Halbelfen, was sie vorgefunden hat. Die Weißelfen wirken eher erleichtert, die Halbelfen erschüttert. Taino, die Halbelfin, will das alles nicht glauben und verschwindet selber in dem Loch.
Super Idee als ungeübte Taucherin.
Genau. Und sie ward auch nie wieder gesehen. Also damit wird das quasi auch so ein bisschen abgeschlossen. Man weiß nicht, was aus ihr wurde. Sie scheint weg zu sein. Clarice sagt, wahrscheinlich ist sie ertrunken, da sie nicht gut im Tauchen ist und sie sich da unten wohl verirrt hat und es nicht wieder hochgeschafft hat.
Richtig.
Oben nutzen die Weißelfen die Gelegenheit, um den Halbelfen niederzuschlagen. Und dann mit Clarice abzuhauen. Bei einem weiteren Überfall der Orks wird dann auch der männliche Weißelfe, es tut mir leid, dass ich den Namen immer noch nicht habe, niedergeschlagen und überlebt das Ganze nicht. Draußen warten die Söldner, die haben sie natürlich verfolgt und foltern die Weißelfe.
Galamnon heißt er.
Galamnon, also ja. Guck. Galamnon wird von den Orks erschlagen, die Weißelfe wird von den Söldnern gefoltert und stirbt dabei. Clarice selber wird auf dem Sklavenmarkt gehandelt und verkauft und es schleicht sich dann das Vertrauen der neuen Besitzer und nutzt eine Chance abzuhauen.
Nach 7 Jahren Dienst.
Genau. Ja. Und verschwindet auf ihre eigentliche Heimatinsel, wo sie jetzt, und da sind wir wieder am Anfang, Fischernetze flickt. Und dann sind wir auch da, wo wir angefangen sind bei dem Comic. Wir sehen die alte Frau, die irgendwann diese Reise unternommen hat, vielleicht sogar den ersten Halbelfen der Welt gesehen hat und jetzt am Strand sitzt und langsam vor sich hin sieht und über ihre alten Geschichten nachdenkt. Und das war der Band.
Ende.
Wir trinken was und dann reden wir über den Band.
Ja, gönnt euch auch was zu trinken, Freunde.
Tschüss.
Wir hören uns gleich.
Ente,
wie hat dir denn der Comic gefallen?
Und, wie hat er dir gefallen?
Ja, war okay, ne? Also vorab, war okay, schöne Bilder dabei. Es ist jetzt, hat jetzt für unsere komplette Geschichte, in der wir uns ja jetzt gerade im neuen Elfenzyklus, gerade nach der ganzen Geschichte von Lazar, neu einfinden wollen, nicht sonderlich viel Aussagekraft. Ich nehme mal an, dass dieser Band mehr oder minder der Einstieg zu etwas Größerem ist, so hoffe ich. Das sage ich eigentlich oft, ne?
Wenn dir was nicht so richtig gefallen hat, sagst du immer, jetzt musst du aber noch mehr kommen.
Ja, genau. Das ist dann für mich so, ist jetzt ein bisschen lasch, aber da kommt bestimmt mehr. Das ist nur die Vorgeschichte. Das wird besser. Gut, wir kriegen jetzt die Geschichte oder mehr oder minder die Legende, wir wissen es ja jetzt nicht, über die Entstehung des ersten Halbelfen. Das Konzept fand ich eigentlich ganz cool. Ich verstehe auch, dass die beiden Charaktere sagen, alles klar, ne, das ist unser Geburtsrecht. Wir wollen das gerade gegenüber
den anderen. Okay, das musst du mir gleich erklären, weil das stört mich am meisten an diesem Band.
Ja?
Ja.
Welt.
Habe ich überhaupt nicht verstanden.
Ne? Okay. Ja. Es gibt aber auch Elemente, die mich so ein bisschen verwirren. Ich finde es eigentlich ganz interessant, dass wir jetzt diese komplette Geschichte aus der Perspektive von dem Mädchen Clarice erleben und nicht von aus der Perspektive eines Weißelfen oder eines Halbelfen, weil es ja offensichtlich eigentlich ein Halbelfenband ist. Es geht natürlich über die Halbelfen, aber wir kriegen alles mit über anhand des unserer fleißigen Taucherin. Ja, es gibt aber auch viele Elemente, die mich fürchterlich verwirren und ich mir denke, war das jetzt notwendig? Elemente sind wie ihre Schwester. Das ist ein Element.
Habe ich auch gar nicht verstanden.
Blind.
Warum musste die überhaupt da sein?
Blind, bewegungsunfähig. Die wurde zeichnerisch immer dargestellt, als hätte sie ständig Angst und Panik und Furcht, wo ich mir dann, es hatte mich teilweise verwirrt, dass ich mich gefragt habe, warum hat die solche Angst?
Und wie kannst du die dann einfach so alleine zurücklassen?
Das kommt noch dazu. Und vor allen Dingen, die hat ja, also sie wird ja gar nicht aufgegriffen. Es ist ja nicht so,
dass sie für die Handlung gar keinen Wert.
Ne?
Man hätte auch einfach sagen können, die beiden Weißelfen warten bei ihr zu Hause und horchen sie aus.
Ja, ja.
Oder sagen einfach, wir wissen, du kennst eine Welt, bitte führ uns hin. Ja, okay.
Sie ist 7 Jahre, wurde sie versklavt, ne, kommt dann wieder, aber es wird nie über sie gesprochen.
Ja.
Die Eremiten hier, wie heißt es, Navelle, die fand ich eigentlich sehr interessant. Ich fand es ein bisschen zu schnell, dass sie gestorben ist. Ihr Tod war etwas unspektakulär, aber ich glaube, die hatte richtig Dreck am Stecken. Die hatte viele Geheimnisse, weil ihre Höhle, ne, die hatte sie echt entspannt dekoriert. Sehr viele Schädel, sehr viele komische Bücher mit seltsamen Schriftzeichen. Ich hatte erst gedacht so, oha, das ist bestimmt eine okkulte Hexe oder so.
Es wird dann ja auch irgendwie gesagt, dass sie so viele Sprachen beherrscht.
Ja.
Mhm. Ja.
Aber ja. Das ist so, die ist immer lieb zu ihr gewesen und ist auch nicht irgendwie, bis auf die Art und Weise, wie sie Dinge dekoriert und ihre ungewöhnlichen Talente, ist ja eigentlich nichts.
Ja.
Ja.
Ich hatte das Gefühl, bei Serien gibt es immer so Filler-Episoden.
Ja.
Die so nichts machen,
mhm.
So ein bisschen was in der Welt erzählen, aber ob du die jetzt am Ende gelesen hast oder nicht, ist dann aber auch egal oder gesehen hast bei Serien. Und so ein bisschen hatte ich hier so das Gefühl, das war so ein bisschen so ein Filler.
Aha.
Es hat uns ein bisschen was gezeigt. Da sind ganz viele Aspekte drin, die ich nicht verstehe. Also Navelle ist so einer der ersten, auch einer der Aspekte, wo ich sage, woher kann die ganzen Sprachen? Warum brauchst du dafür einen Menschen? Warum gibt es keinen Elf, der das kann?
Ja, man wird so ein bisschen eigentlich aus dieser ganzen Geschichte, gerade im Elfenzyklus, aus dieser Immersion rausgerissen.
Woher kommt das Buch, was sie übersetzen soll? Warum hat das noch kein anderer vorher übersetzt?
Kam aus der Bibliothek, gut, ja geklaut, hat ja der Halbelf gesagt.
Ja, aber, ne?
Ja, ja, so, ich verstehe, was du meinst.
Und warum muss es dann der eine Mensch sein, um den sich alle kloppen? Das kann doch nicht die einzige sein, die Sprache kann.
Ja, wir kriegen auch gar nicht mit, was die Prophetin von den Weißelfen mehr oder minder ganz deutlich von sich gegeben hat.
Genau, es gibt angeblich eine Prophezeiung. Ich wusste nicht mal, dass man prophezeit in diesem Universum.
Mhm.
Und wie sieht das dann am Ende aus?
Gut, wir hatten jetzt im ersten Band der Blauelfen hatten wir die Seherin. Nee, im ersten Band der Blauelfen, ne? Die Seherin, die mehr oder minder jetzt sieht oder prophezeit, dass.
Stimmt. Ja, doch, dann hatten wir schon mal. Tut mir leid, da hatte ich schon wieder verdrängt.
Halb so wild. Deswegen bin ich ja hier.
Ja. Ja, aber wie gesagt, es sind so einige Aspekte drin, die ich nicht verstehe, aber über den ersten, den hatten wir gerade eben schon, da können wir jetzt mal drüber diskutieren.
Erstmal will ich ansetzen.
Ja.
Na? Ein Filler, ist der so deep gefüllt mit so einer harten Legende? Wir reden hier von dem ersten Halbelfen.
Naja, es ist erstmal nur eine Legende und bewiesen wurde uns noch gar nichts.
Wir haben einen Leichnam gefunden.
Ja, wir werden ganz viele Leichname noch in Aran finden.
Okay, ich verstehe schon.
Und das ist genau der Punkt, auf den ich hinaus möchte mit meiner Argumentation, warum ich das alles nicht verstehe.
Jetzt geht's los, Freunde. Haltet euch bereit.
Warum brauche ich den ersten Halbelfen, um zu beweisen, also wenn ich wirklich daran glaube, an diese Geschichte, warum brauche ich dafür den ersten Halbelfen, was soll das beweisen? Warum kann ich nicht irgendeinen Halbelfen nehmen und sagen, hier ist der erste?
Ja. Ich glaube, der Punkt ist der, wenn du ein versklavtes Volk bist, was dich eigentlich immer missachtet, aufgrund der Tatsache, dass du ein ehrloses Mischblut bist, aufgrund der Tatsache, dass irgendwer miteinander, also ich glaube, was die wirklich wollen, ist dieses ehrbare Bündnis, was Mensch und Elfenkönige, diese 15, von denen du gesprochen hast, das auch wirklich so eingewilligt haben. Das ist ja mehr oder minder ein Kapitel, was die Elfen versuchen, zu löschen und auszuradieren.
Das verstehe ich alles. Warum reicht mir nicht das Buch, wo das niedergeschrieben ist? Warum brauche ich den Halbelfen? Das ist ja ein bisschen so, als wenn ich sage beim Christentum, ich brauche Jesus, weil die Bibel reicht mir nicht.
Also nur historisch gesehen, jetzt kommt vorne, ne? Ich hatte Geschichte LK. Ne? Es ist immer so, dass Leute, gerade Historiker, lieben es eher, dass die Primärquellen haben, am besten Leute, die das direkt live miterlebt haben, anstelle von schriftlichen Gedöns, weil das ist dann immer abhängig von der
Interpretation. Aber das sind ein paar tausend Jahre her.
Genau, und das ist dann letztendlich abhängig von der Interpretation des Autors, wer hat das niedergeschrieben, ne? War das ein Vogel, war das eine verlässliche Quelle? Und wenn du da jemanden hast, der da live dabei ist, am besten dann noch der erste Halbelf, der sagt, meine Eltern.
Ja, ne, dann hast du irgendeinen Halbelf, der behauptet, meine Eltern, den kannst du ja nicht aufschneiden und die Ringe zählen.
Aber wir reden ja hier von, also...
Ich bin da vielleicht auch ein bisschen picky, aber ich verstehe nicht.
Wir reden hier von dem ersten Typen, der ist ja magisch gesegnet. Man hat ja eigentlich gehofft, dass der eigentlich unsterblich ist. Und wenn man dann wirklich beweisen kann, der Typ ist super hardcore magisch und er ist super unsterblich, dass man dann sagt, jo, alles klar, du bist jetzt ein Halbgott, da wird wohl dann was dran sein. Das können wir nicht leugnen.
Gut, dann drehe ich die ganze Argumentation jetzt um. Also war es nur eine Legende.
Das ist ja, das gilt es ja nämlich herauszufinden.
Ja, scheinbar ja schon. Wir haben einen Leichnam gefunden, der war ja nicht mehr am Leben.
Okay, pass auf. War er das? Fragezeichen?
Ach, jetzt kommen wir mit der Nummer. Jetzt wird auch mal ein Frage, ob er das dann doch war.
Nein,
also hätte man einen Halbelfen gefunden, der behauptet, ich bin es, hätte man sofort...
Nein. War er tot? Fragezeichen. Das ist das, worauf ich hinaus will. Ich finde, ich habe oft genug Videospiele gespielt und Geschichten gelesen. Ich fand es auffällig, wir sind jetzt nicht darauf aufgegangen, aber es wurde auffällig erwähnt, dass sie ihn nicht angefasst hat und dass sie sich gefragt hat, warum er, obwohl dieser Luftfeuchtigkeit es trotzdem geschafft hat, nicht zu verwesen. Ich würde jetzt mal behaupten, er hat einfach auf die Kurze nicht reagiert.
Das ist wieder deine Hoffnung, dass es da noch irgendwas weitergeht.
Genau, das ist meine Entschuldigung dafür, dass ich jetzt sage. Ja,
also ich fand die Motivation Quatsch, ehrlicherweise, von den beiden Halbelfen, anstatt mit der Schrift loszugehen und zu sagen, guck hier, wir haben eine Schrift, wir haben sie übersetzt und die sagt, wir sind aber eigentlich das Bündnis aus Menschen und Elfen.
Ja.
So ungern, wie ihr das hört, wir sind rechtmäßig auf diesem Planeten. Wir wurden bewusst von Elfen hier platziert.
Ja.
Wir haben genauso das Recht, in eurer Mitte zu sein wie alle anderen. Ich fand es Quatsch, dass sie nur mit der Prämisse mitgehen, jetzt müssen wir auch diesen ersten Halbelfen finden.
Ich gebe
vor allen Dingen, weil in der Übersetzung ja Navelle selber schon sagt, boah, das ist hier ganz schön viel Legendenbildung dabei.
Also absolut recht. Also ich sag mal so, ich gebe dir absolut recht. Ich hätte es auch besser gefunden, wenn mehr oder minder beide Völker dieselbe Prophezeiung gehabt hätten. Warum auch nicht, aber jeder interpretiert das anders.
Wäre doch viel geiler
gewesen.
Hätte ich auch viel schöner gefunden. Also ich finde ja Religion immer komisch.
Ja.
So, also auch im echten Leben finde ich Religion, verstehe ich ja nicht. So.
Ach so, komisch seltsam, nicht komisch lustig.
Ja, genau. Beides ein bisschen.
Okay.
Ich finde es auch ein bisschen lustig, aber vor allem finde ich es irgendwie seltsam. Und das hatte ich hier auch wieder.
Ja.
Man kann es auch ein bisschen als Religionskritik lesen, wenn man das möchte.
Mhm.
Aber ich glaube, so ist es gar nicht gemeint.
Gut. Aber ich sag jetzt mal so, Ansatz der eigentlichen Geschichte, die Charaktere fand ich cool. Ich mochte die Schwester mega.
Ja. Ich fand allgemein cool, dass, wie du eben schon sagtest, uns das aus Sicht eines Menschen erzählt wird. Denn es wird sofort klar, dass auch die Halbelfen, die sind nicht einfach gut, nur weil das ein Halbelfenband ist.
Ja.
Genauso wie die Weißelfen nicht gut sind.
Mhm.
Und die Söldner sowieso nicht, sondern wir haben überall so graue Figuren eigentlich.
Ja, genau. Da war mir schon klar, als ich den gelesen habe, so, oh, da wird er sich freuen. Das ist ein Punkt, da wird sich Andreas freuen.
Ja, genau.
Es gibt keinen prinzipiell guten Typen, sondern einfach so,
Clarice ist eigentlich die Gute in der ganzen Geschichte.
Ja, oder die unschuldige Gute.
Aber andersrum, die hat ihre Schwester auch alleine zu Hause gelassen.
Punkt für dich.
Ja.
Und ich muss das Thema anschneiden, es tut mir leid, aber ich habe mich sehr unwohl gefühlt, dass ein 13-jähriges Mädchen oben ohne dargestellt wurde.
Ja, geht mir genauso auf den ersten Seiten. Ich habe es erst. Also ich musste einmal wieder zurückblättern und gucken, ja, das sollte sie wirklich sein. Während sie tauchen ist, also von der Klippe springen, tauchen, wieder auftauchen, bis nach Hause gehen, sehen wir dieses 13-jährige Mädchen oben ohne. Es wird nicht angedeutet, dass sie schon Brüste hat, das zum Glück nicht.
Aber trotzdem, das
Bewusstsein war super unangenehm zu lesen.
Ja, absolut. Ich war erst dezent verwirrt, weil ich erst dachte, okay, gut, jetzt hast du hier jemanden, der heißt Clarice, ich weiß es nicht. Ist ja typisch bei den Halbelfenbänden, dass wir nie wirklich wissen, wie die Namen ausgesprochen werden.
Ja.
Okay, scheint eine alte Frau zu sein. Und dann auf einmal sehe ich sie als 13-Jährige und war so, ist das vielleicht doch ein Junge? Und dann irgendwann so die Lippendarstellung, dann doch die etwas femininen Züge. Dann dachte ich, ist es vielleicht ein Halbelf, aber halt feminin dargestellt. Dann sind es abgerundete Ohren. Und dann war mir gewahr, goddamn, das ist ein 13-jähriges Mädchen, die oben ohne rumläuft. Und das war für mich ab dem Moment auch, wo ich sagte, muss das sein?
Nee, das sehen wir auch an den anderen Kindern im Dorf, denn die haben alle obenrum was an. Jetzt wird man bei ihr bestimmt sagen, ja, aber weil die ja auch tauchen war, ja, eine Hose hat sie auch an.
Ja, komm, Freunde, ich
fand es unangenehm. Ich fand es wirklich unangenehm zu lesen in dem Moment.
Ja.
Und war froh, dass sie das dann auch aus irgendeinem, also in der Lore muss man fragen, warum eigentlich, weil danach kriegst du dann auch ein Oberteil an und alles ist für mich gut. Aber das hättest du einfach schon vorher anhaben können.
Ist mir völlig lax. Wir befinden uns hier wir lesen hier einen Comic. Wir befinden uns in einer Fantasy-Welt. Ja, lass sie doch einfach und wenn es einfach nur eine Bandage um die Brust gewickelt wurde.
Ja. Über den Band sonst habe ich mich eigentlich gefreut, dass man mit der nackten Haut diesmal mal ein bisschen ausgespart hat, bis zur Folterszene.
Ja, stimmt.
Da musste man natürlich die Weißelfe ausziehen, nur dass sie oben ohne da hängt.
Ausgepeitscht, ja.
Ja, genau. Keine sehr erotische Darstellung, aber man hat es trotzdem geschafft, ihre Brüste nochmal unterzubringen.
Ja.
Gut, ist so, in der Reihe haben wir uns schon öfter darüber unterhalten, aber bei dem 13-jährigen Mädchen, das war auch ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Das war unangenehm. Das war sehr unangenehm.
Aber, was viel angenehmer war, scheiß die Wand an, waren die Orks geil dargestellt.
Ja.
Das fand ich, holla, die Waldfee.
Das fand ich auch. Also die Orks waren richtig schön brutal.
Ja.
Sehr animalisch.
Mhm.
Und gnadenlos.
Absolut.
Man hat so richtig gemerkt, dass die eine Übermacht sind für die anderen.
Ja, ja. Das war auch das absolute Faszinierende. Am Anfang war es ja mehr 3 gegen 4 in Klammern 5.
Ja.
Ne? 3 Orks und die haben richtig Trouble gemacht. Die haben richtig Trouble gemacht. Und zum Ende hin waren es ja nur 2 Weißelfen, beziehungsweise mit der kurzen, gegen mehrere Orks. Ja, keine Schnitte.
Hat der Weißelfe dann auch keine Chance gehabt.
Ja, und wie die dargestellt sind, mit sehr viel Pelz, die haben Schädel als Trophäen, als Schulterbeschmückung, rudimentäre, einfach ganz krasse Waffen. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, ne, Galamnon, der stirbt ja. Und das liegt einfach daran, weil ein Krieger dem eiskalt mit einem Knüppel den Kopf zersplättert.
Ja.
Und dann denke ich, ja, das ist die Brutalität und die Wildheit, die man von Orks kennt.
Ja, genau. Und das ist auch das, was man irgendwie so ein bisschen mag, finde ich, an den Naran-Comics.
Ja.
Manchmal verliert man sich da so ein bisschen und dann erinnern sie sich wieder dran. Nein, auch das können wir. Auch das passiert hier manchmal.
Ja. Ich fand Taino, also die Schwester, die Halbelfin, ich habe es auch sehr gemocht, dass sie, die war immer so ein bisschen Zwiespalt, ne? so zwielichtig. Ne? Klar, die hat immer so ein bisschen für die Söldner argumentiert, die wusste, wann es sinnvoll war, Worte anzuwenden, aber die war auch einfach mega tödlich. Also die eine Kampfszene in der Straße, wo die da den Typen den Arm abgeschnitten hat, boah, also ich hoffe, dass die nicht wirklich einfach, ich hoffe wirklich, und
dass,
ich meine,
dass sie wiederkommt,
so,
ne? Als Figur, ähnlich wie wir es natürlich auch bei dem Ork von letzten Mal hoffen,
ja.
Bei Pech.
Pech,
dass wir den wieder treffen.
Oh, Pech, ja.
Genau. Nein, ich hoffe auch, dass wir sie nochmal wiedersehen. Ihr Bruder war mir zu stumpf, der war mir zu naiv. Der war auch immer nur so, wie die Geschichte es gerade gebraucht hat.
Tatsächlich. Es gab Momente, wo ich dachte, okay, jetzt bist du halt ne, der stolze Arschloch Halbelf. Dann auf der anderen Seite gab es diesen Moment bei der Seebestattung. Da hatte er Tränen in den Augen.
Habe ich auch gar nicht kommen sehen. Auch wie er die Leiche dann mitgenommen hat für die Kleine, wo ich dachte,
ja, was
gerade war es dir doch noch egal und jetzt.
Ja, man hatte oft diese Vibe so, am Anfang hatte er bei den Söldner ja, wo der Söldner ja noch sagte so, ey, hier, ne, die Alte, die war nicht abgemacht, ne, jetzt habe ich ja einen blinden Passagier an Bord, ne, dafür musst du zahlen. Warum hast du das gemacht? Ja, wegen Barmherzigkeit. Und da wusstest du genau, ja, fette Ironie, ne, der will irgendwas von ihr. In der nächsten Szene droht er ihr, eine mit seiner Rechten zu klatschen, weil die nicht schneller arbeitet, so nach dem Motto.
Genau.
Und dann
Es ist irgendwie so ein Hin und Her, wie es gerade passte.
Ja.
Wohingegen die Schwester super interessant war.
Mhm.
Die Weißelfen wüsste ich gerne mehr über die Motivation.
Ja.
Aber an sich als Figuren auch komplett uninteressant.
Schon uninteressant, ja. Aber ich finde das eigentlich, was ich cool fand, war einfach diese düstere, dieser falsche Stolz, wo die auch wirklich über Leichen gehen.
Und das habe ich noch nicht verstanden. Warum ist es für die Weißelfen so wichtig, dass die Halbelfen nicht diesen Status erlangen? Weil das macht es für sie ja eigentlich erstmal, würde ich interpretieren, nicht schlimmer.
Ja.
Aber scheinbar ja schon. Scheinbar hat das ja irgendeine Auswirkung, die sie nicht haben wollen.
Ja, es.
Aber warum, verstehe ich nicht.
Ich würde tatsächlich erstmal einfach das ganz stumpf behaupten, dass das zwei extreme Weißelfen sind, die sagen, das soll so nicht sein. Ich meine, Weißelfen sind ja dafür bekannt, dass sie die Geschichte protokollieren, alles mehr oder minder besitzen. Die sammeln ja sehr viel. Ja. Und die wollen, dass das halt nicht offengelegt wird.
Ja, genau.
Weil es der erste Schandfleck der Weißelfen ist. Weißelfen ist ja mehr oder minder, haben wir ja mittlerweile gelernt aus dem letzten Weißelfenband, ne?
Ja.
Der Ursprung aller Elfen, ehe die sich dann mehr oder minder in die anderen Völker definiert haben, die wir kennen. Und ja.
Ja, vielleicht liegt es daran. Aber dafür kriegen wir leider zu wenig Hintergrundinformationen und daher für mich halt eher ein Filler.
Absolut.
Als dass ich erwarte, dass es wirklich noch weiter gesponnen wird.
Ich finde es auch ein bisschen schräg, wenn wir jetzt auch wissen, dass Weißelfen und Menschen gemeinsam gegen riesige Titanen vorangegangen sind.
Ja.
Was soll das denn jetzt noch?
Ja, so richtig packen kann ich es auch nicht. Ich fand es auch beim Lesen ein bisschen komisch und das ist halt immer, das ist das Doofe beim Lesen. Man liest dieses Buch und die letzte Insel ist dann ja wirklich nur die letzten 10 Seiten.
Ja.
Also die ist ja irgendwie klar, hier passiert nicht mehr so viel.
Ja.
Es ist gar nicht genug Platz da, um diesen Halbelfen zu finden. Und war dann die ganze Zeit überrascht, wie sie es dann wohl auflösen.
Ich bleib dabei, das ist nur eine Vorgeschichte.
Ja, ja, vielleicht hast du recht. Ansonsten haben wir gar nicht mehr so viel, glaube ich, dazugelernt zu den Halbelfen. Die beiden, die wir da gesehen haben, halten sich halt mit krummen Geschäften über Wasser.
Ja.
Mit Söldner geben sich mit denen ab. Ich fand schön zu sehen in der Stadt wieder, dass alle Rassen miteinander leben in der Stadt. Fand ich richtig cool. Es gibt so Straßenszenen, wo du auch siehst, wie Orks mit Zwergen und Elfen irgendwie in einer Stadt leben. Jeder geht seinem Job nach.
Ja.
Das heißt nicht, dass sie sich unbedingt grün sind, aber das heißt, dass die grundsätzlich erstmal miteinander leben können. Ich kann nur immer wieder hervorheben, dass ich das an dieser Fantasy-Welt sehr gerne mag.
Ich will nochmal hervorheben, wen schert es denn bitte, ob wann und wie der erste Halbelf entstanden ist und ob das gut ist oder nicht? Mich interessiert viel mehr, da war ein verdammter Elf, der wurde von Zwergen großgezogen. Der ist der erste Halbelf, der von Zwergen großgezogen wird. Ich meine, was für eine Story ist das denn bitte?
Ja. Ja. Das wäre wahrscheinlich die interessantere Geschichte gewesen. Dafür kann man bei diesem Band vielleicht sowas behaupten wie, es wirbt ja immer damit, dass man jeden Band für sich einzeln lesen kann. Das kannst du bei dem hier auf jeden Fall.
Ja.
Ich möchte aber auch ehrlich sagen, so einen richtigen Begeisterungssturm hätte das bei mir nicht ausgelöst, wenn ich den zuerst gelesen hätte.
Nee, das stimmt schon. Ich meine, beim letzten Mal hatten wir immer, oder was heißt immer, wir hatten beim letzten Mal erwähnt gehabt, dass es mal ganz schön ist, so ein bisschen aufatmen zu können von den eigentlichen dicken, festen Handlungsstrangen. Aber wir starten ja jetzt mehr oder minder, befinden uns ja hier in Startlöchern zu ganz neuen Abenteuern. Ne?
Und haben die ja teilweise schon gestartet.
Richtig, wir wollen davon mehr.
Ja. Aber ich finde, wir haben noch viel aus dem Band rausgeholt. Wir waren uns, glaube ich, beide sicher, dass wir so viel nicht darüber diskutieren können.
Ja, das stimmt allerdings.
Hast du noch irgendwas, was du hinzufügen möchtest?
Nein, ich glaube, ich habe die wichtigsten Punkte für mich genannt. Ich bin einfach gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickeln wird. Ich bin ein bisschen, das gebe ich noch mit, ich bin etwas unglücklich, dass wir jetzt zu viele offene Handlungsstränge haben. Wir haben ja gerade am Anfang noch zusammengefasst, was im letzten Comic passiert ist, bei den Halbelfen. Ne? Wir haben immer noch hier eine halbe Stadt, die durch die Wüste latscht.
Und davon haben wir nichts so richtig mitbekommen.
Davon haben wir nichts mitbekommen und jetzt haben wir eine angeblich halboffene oder geschlossene Legende von einem toten ersten Halbelfen.
Ja, für mich ist die abgeschlossen, für dich ist sie noch so halb offen.
Ich will immer an das Gute denken, aber der letzte, ich sag's mal so, hier der Zwergenband.
Thalion?
Ja, der war ja auch nicht so.
Aber der war ja abgeschlossen am Ende.
Ja, was heißt abgeschlossen? Ich will, dass das ein gutes Ende nimmt. Du weißt, worauf ich stehe.
Ja, ja, das.
Das gehst du nicht.
Nein, da werden wir uns immer unterscheiden.
Ja, ach, wir warten mal ab. Mal gucken.
Ja. Als nächstes gucken wir uns den 9. Zwergeband an. Dröhl von den Wanderern.
Oh.
Auf dem Cover ist zu sehen, auf der einen Seite wahrscheinlich Dröhl, ein Zwerg mit. Es ist keine Waffe, es muss eine Waffe sein, aber das kann ja gar nicht. Wanderer dürfen keine Waffen tragen. Also ist diese Axt wahrscheinlich zum Holzhacken gedacht.
Bestimmt.
Bestimmt. Aber viel interessanter, hinter ihm steht eine Orkfrau.
Ja.
Eine Schamanin würde ich jetzt erstmal so, also der erste Eindruck bei mir ist eine Schamanin.
Mhm.
Schauen wir mal. Im Hintergrund sehen wir einfach nur eine Landschaft mit einem Fluss, mit Bergen. Ich bin gespannt.
Oh, ich bin auch sehr gespannt. Meinst du, es ist eine vollblütige Orkin? Schon sehr feminin, ne?
Sehr feminin.
Wenn ich an Mar denke. Bei den Waldelfen.
Die war anders drauf.
Die war anders drauf. Ich würde schon behaupten, das ist wahrscheinlich eine Halborken.
Die hat auch so spitze Ohren.
Ja.
Ja. Und wahrscheinlich haben wir hier einen Halbelfen, Halbelf, Halborg.
Ja.
Machen wir mit halbe Witzen weiter nächstes Mal.
Alles klar. Mal gucken, was Dröso von sich gibt.
Jawohl. Freunde. Damit bis nächste Woche, bis in zwei Wochen. Alle zwei Wochen.
Alle zwei Wochen.
Alle zwei Wochen. Bis dann. Tschüss.
Ciao, ciao. Danke fürs Zuhören. Bye.